Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie sind bei DRS 2 mit Reflexen. Als Autor des Films Shoah wurde Claude Lanzmann weltberühmt. Seinen letzten Film Le Rapport Karski zeigte der Sender Arte anfangs dieses Jahres und soeben ist er auch als DVD erschienen. Unter dem etwas merkwürdigen Titel Der patagonische Hase hat Claude Lanzmann nun seine Lebenserinnerungen veröffentlicht. In Frankreich waren sie ein großer Erfolg und vor kurzem sind sie auch auf Deutsch erschienen. Felix Schneider berichtet.
Ich könnte nicht behaupten, er sei mir sympathisch. Claude Lanzmann ist eitel und selbstsicher. Ich. Und wie oft er erzählt, was er alles gut kann. Reiten, fliegen, studieren, unterrichten, schreiben. Als Interviewpartner ist er mürrisch. Aber seine Lebenserinnerungen sind hinreißend. Knapp 700 Seiten, die süchtig machen. Die beseelt sind von der brennenden Sehnsucht d'aller jusqu'au bout du défi. Den Menschen und Problemen seiner Zeit radikal und leidenschaftlich auf den Grund zu gehen. Seine Zeit war für ihn seine Herausforderung. Claude Lanzmann hat sich in seine Epoche geradezu hineingestürzt. Er schreibt am Ende seiner Memoiren:
Je n'ai jamais songé au fil des années accumulées à me dissocier de l'époque présente, à dire par exemple de mon temps. Mon temps est absolument celui dans lequel je vis, et même si le monde me plaît de moins en moins, il y a de quoi, c'est le mien absolument.
Ich bin im Laufe der Jahre nie auf die Idee gekommen, mich von der Gegenwart abzusondern, beispielsweise zu sagen, zu meiner Zeit. Meine Zeit ist ganz und gar die, in der ich lebe. Und selbst wenn die Welt mir immer weniger gefällt, mit gutem Grund, ist es doch die meine. Absolut.
Claude Lanzmanns Zeit, das ist die Welt eines französischen jüdischen Intellektuellen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er kämpft in der französischen Résistance gegen die Nazis, erlebt die Nachkriegszeit als Philosophiedozent in Berlin, gerät dann in den Bandkreis des Philosophen Jean-Paul Sartre. Seine Schwester, die Schauspielerin Eveline Rey, wird Sartres Geliebte. Er selbst hat ein intensives Liebesverhältnis zu Castor, zu Simone de Beauvoir also. Bis heute leitet Lanzmann die von Sartre und Beauvoir begründete Zeitschrift Les Temps Modernes. Was in Frankreich Rang und Namen hat, lernt er kennen. Lanzmann engagiert sich im algerischen Befreiungskampf, reist als Journalist in die DDR, nach Italien, Nordkorea, China, Algerien und Israel. Und er realisiert seine Filme. 20 an der Zahl, darunter Pourquoi Israel, Zahl und natürlich sein Meisterwerk, das neunstündige Epos Shoah. Von der 12-jährigen Arbeit an Shoah, von seiner Besessenheit, den gewaltsamen Tod begreifen zu wollen, berichtet er in diesen Memoiren. Die subjektiven Windungen und emotionalen Schocks, seine Irrtümer, Fehlmeinungen und Fehlverhalten, die zögerliche Akzeptanz des Themas, das Scheitern des Fundraisings, seine spät revidierte Annahme, er bräuchte die Orte des Verbrechens nicht zu sehen. Er berichtet von der schwierigen Fahndung nach Überlebenden, Mitgliedern von Sonderkommandos, Zeugen, Tätern, von technischen Kalamitäten und juristischen Anfeindungen. Er rechtfertigt die Tricks, mit denen er an Interviews mit den Tätern herankam, als Antwort auf deren Verschleierungsstrategien. Er erzählt, was es ihn kostete, in den eisigen Landschaften des Terrors fühllos zu werden, wie er die Gleichzeitigkeit von Normalität und Vergasung begriff, warum er Weinende weiter befragte, auf abseitigem Bestand die Täter überlistete. Durch die Fülle von Lanzmanns Leben, von der Résistance des Gymnasiasten in Clermont-Ferrand bis zum Shoah-Film, zieht sich ein roter Faden, den man jüdisch nennen könnte. Claude Lanzmann auf die Frage nach seinem Judentum.
Elle est très singulière, ma façon de vivre et de comprendre le judaïsme. Je dis que je suis un juif, non pas de la positivité, mais un juif de la négativité. C'est très mystérieux pour moi. Et c'est mystérieux encore aujourd'hui, et mes livres n'élucident pas ce mystère. Et c'est peut-être parce qu'il y a ce mystère, qu'il y a en moi un ressort créateur qui me fait faire aussi bien un film comme Shoah que cette autobiographie.
Ich bin ein Jude nicht der Positivität, sondern der Negativität. Das ist ein Geheimnis, auch für mich, und meine Bücher erhellen dieses Geheimnis nicht. Weil ich dieses Geheimnis in mir trage, bin ich kreativ, sagt Claude Lanzmann. Er hat viele Jahre seines Lebens dem Judentum gewidmet. Er ist außerhalb jeder jüdischen Tradition erzogen, ohne jüdische Kultur und Religion. Er spricht weder Jiddisch noch Hebräisch. Als er aber einem Rabbi sagte, er sei ein schlechter Jude, antwortete der: Jemand, der Shoah gemacht hat, kann kein schlechter Jude sein.
Ce qui est surprenant et surprenant à mes propres yeux, c'est que j'ai consacré finalement beaucoup d'années de ma vie à ce que vous appelez le Judentum, à ma judéité. En même temps, j'ai été élevé hors de toute tradition juive, sans culture juive, hors de la religion. Je ne parle pas le yiddish, je ne parle pas l'hébreu. Je suis, pour beaucoup, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour à un rabbin, je suis un très mauvais juif. Et il m'a répondu, quand on a fait Shoah, on ne peut pas être un mauvais juif. Peut-être.
Nach dem Erscheinen von Shoah haben sich Juden wie der Philosoph Emmanuel Levinas und andere gegen den Film gewandt, mit dem Argument, man solle nicht mehr von Verfolgung und Mord der Juden sprechen, sondern eben vom positiven Judentum, das heißt von der jüdischen Tradition und Kultur. Lanzmanns Begegnung mit dem Judentum ist aber insofern von Anfang an eine negative, als er das Judentum über den französischen Antisemitismus kennenlernte.
J'étais très frappé, pas longtemps après la sortie de Shoah, en 1985, sortie qui a été quand même un triomphe, que des Juifs se soient opposés à moi, se soient opposés à Shoah, etc., enfin, en disant il ne faut plus parler de cela, il faut parler de la positivité juive, à savoir la tradition, la culture, etc., derrière Levinas, derrière des gens comme ça. Bon, alors c'est très compliqué. Moi, j'ai connu l'antisémitisme avant la guerre. En tant qu'enfant, j'ai connu la violence extrême de l'antisémitisme français. J'ai connu la peur d'être juif. J'ai même connu la honte d'être juif quand j'étais au lycée. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Parce que l'existence de l'État d'Israël a complètement changé la perception que les Juifs prennent sur eux-mêmes, sur le monde, et celle que le monde prend sur eux. Bon, mais j'ai vécu l'antisémitisme dans la honte et la peur, et même pendant la guerre, tout en étant résistant, la honte n'est pas un sentiment qui disparaît aussi vite. Ma mère, qui a passé toute la guerre cachée à Paris avec dans la clandestinité absolue avec des faux papiers, continuait à blêmir après la libération dès qu'elle entendait la sirène d'une voiture de police. Donc aujourd'hui, les Juifs sont très costauds, crâneurs, etc., mais ça n'a pas toujours été le cas.
Ich habe als Kind vor dem Krieg die extreme Gewalttätigkeit des französischen Antisemitismus kennengelernt. Ich kannte die Angst, Jude zu sein. Ich kannte die Scham, Jude zu sein. Sogar während des Krieges, selbst als Kämpfer der Résistance. Die Scham ist ein Gefühl, das nicht so leicht zu überwinden ist. Das kennt man heute nicht mehr. Die Existenz Israels hat die Wahrnehmung der Juden von sich selbst und von der Welt ebenso grundlegend verändert wie das Bild, das die Welt sich von den Juden macht. Heute sind die Juden robust und selbstsicher. Das war nicht immer so. Was Lanzmann als negative Beziehung zum Judentum bezeichnet, ist eine tiefe, eine existenzielle Beziehung. Das hängt sicher damit zusammen, dass sie von Anfang an die Konfrontation mit dem Tod beinhaltete, den Willen auch, sein Leben zu riskieren. Begonnen hat das bereits in der Résistance. Hören wir einen Auszug aus Lanzmanns Memoiren, eine Episode aus der Résistance. Die Widerstandstruppen sammeln sich im Mai 1944 im Gebirge. Es liest Florian Hauser.
Der Massenaufstieg von 6000 Mann in die Margerite, direkt vor der Nase der Deutschen und der Miliz, die sämtlich in Alarmbereitschaft versetzt worden waren, begann am 15. Mai 1944, und war kein einfaches Unterfangen. Wir hatten unser Schloss verlassen und waren an verschiedenen Wartepunkten untergebracht worden, von denen aus Mobilisierung und Aufbruch leichter zu bewerkstelligen sein würden. Was uns betraf, so warteten wir in den Geräteschuppen der Weingärten, oberhalb der Straße von Brioude nach Vieille-Brioude. Nach Einbruch der Nacht sollten uns Lastwagen abholen und uns entlang der Windungen und Haarnadelkurven des oberen Allier-Tales an die Vorberge des großen Massivs bringen. Ich wartete dort mit den Mitgliedern meiner Gruppe, als ich den Befehl erhielt, wieder in die Stadt zurückzukehren, zum Haus meines Vaters, weil es noch weiteres Material zu befördern galt. Ich kam dort an und fand meinen Vater seinerseits abfahrbereit, aber sehr beschäftigt. Ein großer Fahrradanhänger, beladen mit Munition und Granaten, worüber Kleidung und alle möglichen harmlos wirkenden Gegenstände geworfen waren, musste sofort zu der Weingartenhütte gebracht werden, von der ich gekommen war. Auch ein gewisser Bagelmann, den ich schon einmal gesehen hatte, war dabei. Offensichtlich ein Jude, die Verkörperung von Sanftheit und Gewaltlosigkeit, dem die Angst ins Gesicht geschrieben stand. Er war um die 30. Ich weiß nicht, was meinen Vater zu seiner idiotischen Entscheidung bewogen hat, Bagelmanns reiferes Alter oder wieder einmal seine Absicht, mich um jeden Preis zu schützen. Er vertraute Bagelmann und nicht mir den geladenen Revolver an, der zu unserer Verteidigung bestimmt war, oder es uns ermöglichen sollte, bei einem Zwischenfall die Flucht zu ergreifen. Erneut mussten wir ganz Brioude, das sich mehrere Kilometer lang hinzog, durchqueren, was hieß, dass wir eine große Gefahr eingingen. Bagelmann schob den Revolver wie eine Brieftasche in die Innentasche seiner Jacke. Wir zogen los. Ich befürchtete das Schlimmste. Aber alles ging glatt, bis etwa 100 Meter vor der Stadtgrenze plötzlich eine Art bekappter Zwergen unglaublicher Erregung um uns herumsprang, als sei er von 1000 Feinden umgeben, einen Ausweis schwenkte und uns anfuhr: »Miliz, Hände hoch!« Zugleich riss er aus einem Halfter an seiner Hüfte eine Pistole und brüllte: »Wohin sind Sie unterwegs? Was transportieren Sie da?« und fing auch schon an, die Plane vom Anhänger zu reißen und ihn zu durchsuchen, wobei er wild seine Waffe schwang. Das war der Augenblick, ihn zu töten. Und es war der einzige Augenblick. Ihn auf der Stelle zu töten, war die einzige Lösung. Wenn es jetzt nicht geschah, waren wir verloren. Bagelmann war buchstäblich grün vor Angst, gelähmt, unfähig, etwas zu unternehmen, und ich verfluchte meinen Vater, dass er ihm die Waffe gegeben hatte. Ich sagte Bagelmann zweimal, jeweils mit einem Fußtritt gegen die Wade: »Mach es, mach es«, aber er hielt die Arme hartnäckig in die Luft gestreckt. Ich hatte die meinen sinken lassen. Ich war zur Flucht bereit. Als der Milizangehörige nun die Handgranaten entdeckte und sich auf mich warf, mir die Pistole in den Magen drückte und Hände hoch schrie, während er mit der anderen Hand Bagelmann abtastete und sich seines Revolvers bemächtigte. Obwohl wir schon die Platanen der Landstraße nach Vieille-Brioude sehen konnten, zwang er uns umzukehren, wobei wir vorangingen und den Anhänger schoben, während er hinter uns blieb und uns mit der Pistole und dem Revolver bedrohte. Er schrie und brüllte, um andere Milizangehörige zusammenzutrommeln, die er in der Nähe wusste. Der Fang war schön, er war stolz darauf, er wollte ihn nun auch vorzeigen. Plötzlich tauchte mein Vater, er war meine allerletzte Hoffnung, und sie erfüllte sich, auf dem Fahrrad auf. Er kam um die letzte Kurve der Stadt gefahren, verstand sofort, was los war, ließ sein Fahrrad zu Boden fallen, zog den von ihm bevorzugten großen 1143er Colt, den ich noch immer besitze, und begann augenblicklich zu schießen. Alles geschah sehr rasch. Der verdutzte Milizangehörige nahm Zuflucht hinter einer Platane und begann ebenfalls zu schießen, verfehlte meinen Vater, verfehlte auch Bagelmann, der die Hosen voll in Richtung der Weingärten lief. Währenddessen sprang ich von Platane zu Platane, um zu meinem Vater zu gelangen. Der Schusswechsel hörte nicht auf, bis der Milizionär angewidert das Weite suchte. Es war dunkel geworden, und es gelang uns sogar, den Anhänger und seinen Inhalt wieder an uns zu bringen. Ohne das Eintreffen meines Vaters allerdings wären wir auf der Stelle hingerichtet oder aber gefoltert und dann getötet oder deportiert worden. Einige Wochen später übrigens wurde das gesamte Stadtzentrum von Brioude von den Nazis in Brand gesetzt. Ein Teil der Geiseln wurde erschossen, ein anderer ins KZ deportiert. Ich habe Bagelmann nach dem Krieg ein einziges Mal wiedergesehen. Er hatte das »Mann« seines Namens inzwischen weggelassen und nannte sich Bagel, was indes nicht seinen verbrecherischen Mangel an Mut auslöschte, seine Unfähigkeit zur Tat, um unser beider Leben zu retten. Ein Auftrag, der ihm ausdrücklich erteilt worden war. Er versuchte, mit mir zu reden, aber es gelang mir nicht, auch nur ein einziges Wort hervorzubringen. Ich habe ihm nie verzeihen können.
Je vivais beaucoup après la guerre sur le livre de Jean-Paul Sartre, Les réflexions sur la question juive. C'était un livre qui m'a non seulement permis de rester en France, mais qui m'a permis de rendre leur sourire aux Français quand ils me souriaient.
Ich lebte nach dem Krieg mit dem Buch Betrachtungen zur Judenfrage von Jean-Paul Sartre. Das Buch erlaubte mir nicht nur in Frankreich zu bleiben, sondern das Lächeln der Franzosen zu erwidern, wenn sie mich anlächelten. Sartres Buch enthält unter anderem ein grandioses Porträt des Antisemiten, seiner Beweggründe, seiner inneren Struktur und überhaupt. Sartre war der größte lebende französische Schriftsteller. Er verkörperte die Libération, die Befreiung von 1945. Davon macht man sich heute keine Vorstellung mehr, sagt Lanzmann. Sartres Grundidee? Nicht die Juden erzeugen den Antisemitismus, sondern die Antisemiten erzeugen den Juden, den sie brauchen. Das war ein enorm wichtiger Gedanke. Erst als Lanzmann 1952 nach Israel reiste, entdeckte er eine jüdische Welt, die unabhängig vom Antisemitismus seit langer Zeit existierte, das Judentum im positiven Sinne. Und er sagte dies auch Sartre. Sartre beschreibt in seinen Überlegungen zur Judenfrage auch sogenannte nicht authentische jüdische Verhaltensweisen. Claude Lanzmann hat sich darin wiedererkannt. Er verweist auf eine zentrale Episode seiner Lebenserinnerungen, den Schuhkauf mit seiner Mutter.
Il y a également des descriptions de tout ce qu'il appelle les conduites inauthentiques chez les Juifs. Je trouve ça remarquable. Moi, j'ai vécu moi-même cette inauthenticité juive. J'en parle dans mon livre. Il y a un chapitre sur l'achat d'une paire de chaussures avec ma mère, qui est un exemple type dont j'ai honte encore aujourd'hui, un exemple paradigmatique plutôt, de ces conduites inauthentiques chez les Juifs.
Die Szene vom Schuhkauf spielt im besetzten Paris, wohin der jugendliche Claude Lanzmann unter Lebensgefahr und falschem Namen aus Vichy-Frankreich angereist ist. Lanzmanns Mutter Paulette und ihr Gefährte, der Dichter Moni de Bouy, leben im Untergrund, mit falschen Papieren, ständig ihren Wohnsitz wechselnd. Die Gestapo ist ihnen auf den Fährten. Einer ersten Verhaftung sind sie mit knapper Not entkommen. Zurzeit steht die Mutter unter dem Druck von deutschen Erpressern, die sie verhaften oder denunzieren wollen. Sie verhandelt hartnäckig um riesige Summen Geldes, das sie nicht hat. Im Übrigen sieht Paulette sehr jüdisch aus und stottert.
Tags darauf entschied meine Mutter, dass ich schäbig gekleidet sei wie ein Bauer, dass meine Schuhe mit den Holzsohlen die provinzielle Herkunft verrieten, dass die Füße ihres Ältesten etwas Eleganteres brauchten, etwas mit Pariser Note, trotz der unvermeidlichen Holzsohlen. Wir begaben uns zu Chaussures André, dem Geschäft am Boulevard des Capucines, einer berühmten jüdischen, jetzt allerdings arisierten Firma mit großer Kundschaft, zahlreichen Verkäufern und Verkäuferinnen und einer reichen Auswahl. Und eben das wurde zum Anlass eines Dramas. Denn zu wählen bedeutet zu töten. Meine Mutter war nicht imstande, etwas auszusuchen. Sie wollte alles. Ich bin wie sie. Darum habe ich mir als Thema für mein Philosophiediplom die Possibilitäten und Inkompossibilitäten in der Philosophie von Leibniz gewählt. Inkompossibel will besagen, dass es Dinge gibt, die zusammen nicht bestehen können. Eine Wahl zu treffen versagt der anderen die Existenz. Alles Wählen ist Mord. Und es kommt mir so vor, als erkenne man die Chefs an ihrer Fähigkeit zu morden, wenn man sie Entscheidungsträger nennt und sie sehr gut dafür bezahlt. Es ist kein Zufall, dass Shoah 9 Stunden und 30 Minuten dauert. Die Verkäuferinnen wandten sich an mich, aber meine Mutter antwortete an meiner Stelle. Für sie war ich noch der Junge, den sie seit fast 4 Jahren nicht wiedergesehen hatte. Sie antwortete und stotterte immer mehr und mehr. Was bedeutete, dass sie die Zeit der Angestellten mehr und mehr beanspruchte? Denn sie bestand darauf, jeden ihrer Sätze zu Ende zu führen und ertrug es nicht, dass sie vielleicht schon vor dem Beenden desselben verstanden worden war oder man sich gar unterstand, ihn für sie zu Ende zu führen. Sie musste selbst bis ans Ende der Silben gelangen, bis zur letzten Äußerung. Schachteln türmten sich um den Anprobierhocker, nichts gefiel ihr. Und wenn sie zwischen zwei Modellen zu zögern begann, verstärkte die Angst vor der Wahl das Hin und Her zwischen den Möglichkeiten ihr Stottern noch und ließ ihre Stimme immer lauter werden. Verstört und erschöpft schob die Verkäuferin ihre Trittleiter von einem Regal zum anderen, ergriff eine neue Schachtel, holte ein anderes Paar hervor, das meine Mutter abermals zurückwies. Ich probierte und probierte. Auch ich war erschöpft. Schuhe, die meine Mutter abgelehnt hatte, hatten mir gefallen, und ich wollte unbedingt ans Ende kommen, so sehr, dass ich nun vor jedem neuen Modell in Verzückung geriet. Die Zeit verging, sie verging immer langsamer. Die Kolleginnen unserer Verkäuferin hatten ihre Arbeit eingestellt, sie schauten uns zu, die Kunden schauten auch, aber Paulette sah nichts davon. Langsam geriet ich in Panik. Ich sah und hörte, was alle sahen und hörten, das unerhörte Stottern, die riesige jüdische Nase meiner Mutter, die sich der Situation ganz unbewusst war und der sehr realen Gefahr, in die sie uns beide brachte. Ein Abteilungsleiter mit feindseligem Aussehen kam herbei, musterte sie lange, fragte dann: »Stimmt was nicht, Madame?« Ich fand unter einem Stapel von Schachteln meine provinziellen Schnürschuhe, ließ meiner plötzlich nicht länger zu zügelnden panikfreien Lauf und rannte quer durch das ganze Geschäft bis zum Ausgang. Ich ergriff die Flucht. Ich hörte nicht auf zu laufen, bis ich weit weg war. So sehr fürchtete ich, dass sie mich einholen könnte, dass ich neben ihr hergehen, mit ihr die Metro nehmen und ihre Wutausbrüche erdulden müsste. Es gab in der Geschichte der Folter in Frankreich eine berühmte Marter, die sogenannten spanischen Stiefel, deren Zweck es war, die Schienbeine der Verhörten zu zerbrechen. Mit einem Hammer wurden vier Keile zwischen den Knochen und einen hölzernen Schraubstock getrieben, der die Wade umschloss. Acht Keile dienten der außerordentlichen Folter. Wenn ich an die schaurige Episode der Chaussure André zurückdachte, nannte ich sie in meinem Inneren noch lange Zeit den Tag der spanischen Stiefel. Da gibt es nichts zu lachen. Ich habe mich nicht dagegen wehren können, dass ich meine Mutter in einer äußerst gefährlichen Situation im Stich lassen musste, weil sie auch mich in Gefahr gebracht hatte. Sie machte mir Angst, ich schämte mich ihretwegen und habe mich an jenem Nachmittag wie ein echter Antisemit aufgeführt, ja, indessen wie ich meine widerlichste Form, nämlich als antisemitischer Jude. Daran gibt es nichts zu deuteln. Keine meiner Entschuldigungen kann gelten. Und die ganze Szene im Schuhladen, die ich soeben geschildert habe, als wollte ich versuchen, meine Feigheit zu erklären, sie zu rechtfertigen und meine Flucht durch eine Verkettung von Ursachen zu begründen, wird das Entsetzen über meine Tat ebenso wenig abwaschen wie alle Wohlgerüche Arabiens, je die blutigen Hände von Lady Macbeth.
Natürlich sind solche Szenen auch spannend wie ein Krimi. Was aber an Claude Lanzmanns Memoiren fasziniert, geht tiefer. Lanzmanns Lebendigkeit rührt daher, dass er physisch und geistig sich immer wieder mit dem Tod konfrontiert hat. Der erste Satz des Buches lautet:
Die Guillotine und ganz allgemein die Todesstrafe und die verschiedenen Arten ihrer Vollstreckung, das wird die wichtigste Angelegenheit meines Lebens gewesen sein.
Und das Buch schließt mit dem folgenden Absatz:
Pourquoi ai-je soudainement décidé de donner à mon livre ce titre insolite, Le lièvre de Patagonie? J'avais pensé longtemps l'appeler la jeunesse du monde, sans opposition aucune entre le monde et moi, ma propre jeunesse ou mon âge aujourd'hui. Je n'ai jamais songé au fil des années accumulées à me dissocier de l'époque présente, à dire par exemple « de mon temps ». Mon temps est absolument celui dans lequel je vis, et même si le monde me plaît de moins en moins, il y a de quoi, c'est le mien absolument. Ni retraite, ni retrait.
Warum aber habe ich beschlossen, meinem Buch diesen ungewöhnlichen Titel zu geben, der patagonische Hase? Lange hatte ich daran gedacht, es die Jugend der Welt zu nennen, ohne damit irgendeinen Gegensatz zwischen der Welt und mir oder meiner eigenen Jugend und meinem heutigen Alter anzudeuten. Ich bin im Laufe der Jahre nie auf die Idee gekommen, mich von der Gegenwart abzusondern, beispielsweise zu sagen, zu meiner Zeit. Meine Zeit ist ganz und gar die, in der ich lebe. Und selbst wenn die Welt mir immer weniger gefällt, mit gutem Grund, ist es doch die meine. Absolut. Weder Altenteil noch Abseits. Ich weiß nicht, was Altern heißt. Meine Jugend garantiert die Jugend der Welt. Die Zeit hat eines Tages und unter Umständen, die ich nie kennen werde, aufgehört zu vergehen. Dieses Aussetzen der Zeit war während der 12-jährigen Arbeit an Shoah eine unerbittliche Notwendigkeit. Anders gesagt, die Zeit hat nie aufgehört, nicht zu vergehen. Wie könnte man, wenn sie weiterginge, 12 Jahre arbeiten, um ein Werk hervorzubringen? Die Formulierung, die Zeit hat nie aufgehört, nicht zu vergehen, deutet zugleich auf den unerbittlichen Ablauf dessen, was Immanuel Kant den inneren Sinn genannt hat, und auf seine Unterbrechung hin. Und auch wenn sie, sehr langsam, noch sehr schwach, wieder angefangen hat zu vergehen, habe ich immer noch die größte Mühe, mich davon zu überzeugen. Neben der Todesstrafe wird die Vergegenwärtigung, aber ist da ein Widerspruch, die wichtigste Angelegenheit meines Lebens gewesen sein. Auch wenn ich zu sehen vermag, ja mit einem seltenen visuellen Gedächtnis begabt bin, stehen Ausdrücke wie das Schauspiel der Welt oder die Welt als Schauspiel nach meinem Empfinden immer für eine uns arm machende Dissoziation, eine abstrakte Trennung, die Staunen und Begeisterung unmöglich macht, weil sie sowohl das Objekt wie das Subjekt um seine Wirklichkeit bringt. Als ich 20 war, ich habe es schon erzählt, ist Mailand erst wahr für mich geworden, als ich auf dem Weg über die Piazza del Duomo für mich selbst die ersten Zeilen der Kartause von Parma laut zu rezitieren begann. Das ist ein Beispiel von vielen. Es gab die furchtbare Erschütterung in Treblinka mit ihren endlosen Konsequenzen, ausgelöst durch das Zusammentreffen eines Namens und eines Ortes, die Entdeckung eines fluchbeladenen Namens auf gewöhnlichen Ortsschildern, auf dem Bahnhofsschild, als sei dort nichts geschehen. Es gab die zurückgehaltenen Tränen von Abraham Bomba in dem Friseursalon von Tel Aviv. An Hasen habe ich jeden Tag gedacht, als ich dieses Buch schrieb. An die Hasen im Vernichtungslager Birkenau, die unter dem Stacheldraht hindurchschlüpften, der für Menschen unpassierbar war. An die Hasen, von denen es in den großen Wäldern Serbiens wimmelte, als ich durch die Nacht fuhr und darauf Acht gab, sie nicht zu töten. Schließlich dachte ich an das mythische Tier, das hinter dem patagonischen Dorf El Calafate im Licht meiner Scheinwerfer auftauchte und mir die Gewissheit buchstäblich ins Herz trieb, dass ich in Patagonien war. Dass Patagonien und ich in diesem Augenblick wahrhaft zusammen waren. Genau das ist Vergegenwärtigung. Ich war fast 70, aber mein ganzes Sein hüpfte vor wilder Freude, wie mit 20 Jahren.
Enfin, l'animal mythique qui surgit dans le faisceau de mes phares après le village Patagon d'El Calafate, me poignardant littéralement le cœur de l'évidence que j'étais en Patagonie, qu'à cet instant, la Patagonie et moi étions vrais ensemble. C'est cela l'incarnation. J'avais près de 70 ans, mais tout mon être bondissait d'une joie sauvage comme à 20 ans.
Claude Lanzmann hat seine Erinnerungen der Philosophin Juliette Simon und seiner Sekretärin Sarah Strelski diktiert. Die beiden sollten nicht nur im Vorwort verdankt, sondern als Co-Autorinnen genannt werden. Sie haben das Diktat mit Computer mitgeschrieben, sodass der Autor das Erzählte sofort auf dem Bildschirm sehen konnte. Mit ihrer Hilfe hat Lanzmann für seine Memoiren eine neue literarische Form gefunden. Er erzählt nicht zielgerichtet linear, sondern tastend, redundant, assoziativ, zentrale Eindrücke immer wieder umkreisend. Er hat eine Form gefunden, die der unsicheren Erinnerung angemessen ist. Entstanden ist so ein auch literarisch bedeutendes Werk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.